Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Lebenshilfesendung. Es begrüßt Sie Dominik Miller. In der heutigen Lebenshilfe, da geht's um den ziemlich bekannten Psalm 23. Was? Den kennen Sie nicht? Keine Sorge, in der heutigen Sendung, da gibt's keine Benotung Ihres Bibelleseverhaltens. Und wir sind auch nicht bei Wer wird Millionär für Exegeten, Pastoren und Priester. Wir sind hier in der Lebenshilfe. Also, zählen Sie sich eigentlich zu den bibelfesteren Christen, die die Heilige Schrift relativ regelmäßig studieren und vielleicht auch mal meditieren? Oder zu jenen, die einfach nur hin und wieder drin blättern oder mal lesen? Vielleicht gehören Sie auch zu jenen, die aus der Bibel immer nur im Bibelkreis oder sonntags im Gottesdienst oder in der Heiligen Messe hören, wenn es eben die Zeit für die Schriftlesungen ist. Ganz egal, zu welcher der eingangs genannten Gruppen Sie sich also nun zählen mögen, Sie kennen ihn ganz bestimmt oder Sie haben zumindest schon mal von ihm gehört. Heute geht's, wie gesagt, um den Psalm 23. Sie wissen schon, das ist der mit »Der Herr ist mein Hirte«. Jetzt könnten Sie sich vorstellen, dass dieser Psalm mehr sein könnte als ein Hirtenpsalm, als aus der altorientalischen Viehzüchtergesellschaft oder ein individuelles Vertrauenslied, wie man in manchen Lexikas nachlesen kann. Unser Studiogast, der sagt, dass dieser Psalm darüber hinaus sogar ein Lebensentwurf sein könnte. Sozusagen eine Richtschnur für Ihre Lebensführung. Das wollen Sie jetzt nicht glauben? Dann sollten Sie unbedingt das Radio jetzt eingeschaltet lassen. Ansonsten bleiben Sie einfach auch dabei. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung ICPE-Mission in Mannheim. Hallo, grüße Gott, Herr Papenkort. Schön, dass Sie wieder bei uns sind.
Grüß Gott, Herr Müller. Ich bin gerne da.
Herr Papenkort, atmet und kaut das Wort Gottes immer wieder. Unsere Hörer, die haben ihn kennengelernt als einen, der einem Gottes Wort ja aus immer neuen Perspektiven nahe bringt und uns Wege zu einer neuen, vertieften, persönlichen und intimeren Beziehung zu Jesus aufzeigt. Heute also ein weiteres Mal eine Sendung mit Herrn Papenkort. Ich freue mich schon drauf. Herr Papenkort, Psalm 23 als Lebensentwurf, mehr als also ein Text aus der altorientalischen Viehzüchtergesellschaft, mehr als ein Text, der einem auch Zuversicht gibt in der Not. Was hat Sie darauf gebracht, Herr Papenkort?
Ich war im Internet unterwegs, Herr Müller. Ich habe mich getraut zu twittern und bin dort einer Nonne begegnet, einer amerikanischen Nonne, die berichtet hat, dass sie in ihrem, weiß ich, Konvent, Kloster einen Workshop gemacht haben, sonntags morgens. Und das war ein Workshop zu Psalmen. Und da war eine Teilnehmerin, die hat eben sich beschäftigt mit Psalm 23. Und das, was sie in ihrer Reflexion, in ihrem Beschäftigen dann entdeckt hat, gefunden hat, das hat sie so in Worte gefasst. Und das war eine ganz unbedarfte Frau, also keine Theologin, keine Studierte, weiß ich was, eine ganz normale junge Dame.
Also nicht unbedarft, einfach normal.
Einfach normal, genau. Und diese Dame hat dann einfach die Sachen so Zeile für Zeile drunter geschrieben. Also der Herr ist mein Hirte und das bedeutet das. Und dann, ich leide nicht Not, das bedeutet das. Und als ich das
also
gelesen habe...
Also ganz kurz, das bedeutet ihr persönlich das und das, dieses
ja,
Wort.
Ja, genau. Okay. Ja, ihre persönliche Reflexion, weil ihre Gedanken, so wie sie diesem Psalm begegnet ist, wie der Psalm ihr begegnet ist.
In diesem Moment, in dieser Lebenssituation.
Ja, genau, da, als sie dann da eben saß in diesem Workshop und da mit dem Psalm 23 beschäftigt war. Und was mich fasziniert hat, als ich das gelesen habe, ist, wie jemand so ganz einfach, mit ganz einfachen Mitteln, doch wunderbare Sachen in dem Psalm oder im Wort Gottes entdecken kann, ohne jetzt da große Kommentare zu wälzen und sonst irgendwas zu treiben, sondern ganz einfach sich nur ein bisschen Zeit nehmen, sich hinsetzen, das Herz per Gebet ein bisschen öffnen und dann sehen, was einem begegnet. Das, was die Dame geschrieben hat, das kann man bestimmt diskutieren, ob das wirklich so sein muss oder nicht. Aber wenn man das hört, wenn man sich das anschaut, das ist schon jedenfalls für mich faszinierend, wie jemand auf so ganz einfache Art und Weise so ein Psalmwort, so ein Wort der Heiligen Schrift so wunderbar aufnehmen kann, so gewinnbringend aufnehmen kann.
Das wollen wir jetzt auch miteinander probieren. Wir haben ausgemacht, Herr Papenkort, ich lese einfach mal erstmal den Psalm 23, in diesem Fall in der Herder-Übersetzung, einfach mal vor. Anschließend lesen Sie und ich ihn gemeinsam, wobei ich dann eben den Psalm lese und Sie die Reflexionen der, ja, der jungen Dame einfach. Und wir gehen dann einfach mal, ja, den Text Stück für Stück gemeinsam durch. Und im Laufe der Sendung können dann auch die Hörer anrufen und sich einbringen in die Sendung. Herr Papenkort, Sie sind soweit.
Ja.
Die Hörer haben die Ohren gespitzt. Wir hören also erstmal den Psalm 23 als Ganzes. Der Herr ist mein Hirte. Ich leide nicht Not. Auf grünender Weide lässt er mich lagern. Er führt mich an Wasser der Ruhe. Erquickung spendet er meiner Seele. Er leitet mich auf rechten Pfaden, getreu seinem Namen. Und muss ich auch wandern im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab, die geben mir Zuversicht. Du hast einen Tisch mir bereitet vor den Augen der Feinde. Du salbtest mein Haupt mit Öl. Mein Becher ist gefüllt bis zum Rand. Es geleiten mich deine Güte und Huld durch alle Tage des Lebens. Und wohnen darf ich im Hause des Herrn, solange ich lebe. Soweit also jetzt der Psalm 23 in der Herder-Übersetzung. Und jetzt kommt eben der Part, ich lese den Psalm und der Herr Papenkort liest die Gedanken dazu, wo vielleicht Psalm 23 ein Lebensentwurf sein könnte. Der Herr ist mein Hirte.
Das ist Beziehung.
Ich leide nicht Not.
Da ist Versorgung.
Auf grünender Weide lässt er mich lagern.
Hier ist Ruhe und Erholung.
Er führt mich an Wasser der Ruhe.
Das ist Erfrischung.
Erquickung spendet er meiner Seele.
Hier finden wir Heilung.
Er leitet mich auf rechten Pfaden.
Das ist Führung und Leitung.
Getreu seinem Namen.
Hier finden wir Bestimmung und Ziel.
Und muss ich auch wandern im finsteren Tal?
Das ist Prüfung.
Ich fürchte kein Unheil.
Hier ist Schutz.
Denn du bist bei mir.
Das ist Treue.
Dein Stock und dein Hirtenstab, die geben mir Zuversicht.
Eben in der Disziplin.
Du hast einen Tisch mir bereitet vor den Augen der Feinde.
Das ist Hoffnung.
Du salbtest mein Haupt mit Öl.
Das ist Weihe.
Mein Becher ist gefüllt bis zum Rand.
Das ist Fülle, Überfluss.
Es geleiten mich deine Güte und Huld durch alle Tage des Lebens.
Das ist Segen.
Und wohnen darf ich im Hause des Herrn.
Das ist Sicherheit.
Solang ich lebe.
Und das ist die Ewigkeit.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, liebe Hörerinnen und Hörer, heute mit einer Betrachtung zum Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Gemeinsam mit unserem Studiogast Michael Papenkort wollen wir den Psalm 23 als Lebensentwurf uns mal anschauen. Also inwieweit kann hier wirklich Gottes Wort ja nicht nur Ermutigung und Zurüstung sein, sondern auch wirklich ja ein Leitfaden, eine Richtschnur für mein Leben. Herr Papenkort, da gehen wir jetzt einfach sozusagen Vers für Vers durch. Dann übergebe ich Ihnen einfach jetzt das Mikrofon und wir spitzen mal die Ohren, Herr Papenkort.
Okay, wenn ich noch zwei kurze Worte vorschalten darf.
Na klar doch.
Es hat jemand gesagt über diesen Psalm 23, dieser Psalm sei wie die Nachtigall unter dem Psalmen. Klein, schüchtern, versteckt, aber erfüllt die ganze Welt mit einer Atmosphäre der Freude. Das ist, ne, da gibt es viele große Psalmen. Dieser kleine ist wirklich, da ist was dran, ist wirklich so, als ob man so eine Nachtigall singen hören könnte. Das andere ist, man kann das sicherlich auch diskutieren, aber es gibt Leute, die denken, dass David diesen Psalm so eher gegen Ende seines Lebens geschrieben hat. Also es ist dann ein Psalm geschrieben von einem sehr lebenserfahrenen Mann, der also viel erlebt und durchgemacht hat. Große Höhen und ganz tiefe Tiefen und alles, was sich zwischendrin abspielt. Also nicht von irgendeinem lebensfernen, abgehobenen, irgendwo, weiß ich wie, vergeistigten Menschen. sondern vor einem Mann, der mit beiden Beinen im Leben stand, mit beiden Beinen fest auf der Erde.
Und manchmal auch mit beiden Beinen im Fettnäpfchen.
Ja, ganz da drin, genau. Jetzt fängt dieser Psalm eben an mit dieser ersten Zeile. Der Herr ist mein Hirte. Und wir rauschen da immer so schnell durch. Wir nehmen uns selten Zeit, die Worte zu betrachten. Diese Dame, die ich anfangs erwähnt hatte, die schreibt zu dieser Zeile, das ist Beziehung. Eben weil der Herr nicht ein Hirte ist, sondern mein Hirte. Es ist also keine theoretische Abhandlung über das Hirtendasein, sondern hier geht es um meine Beziehung zu meinem Hirten. Das, was uns auch nicht unbedingt schnell auffällt, ist dieses der Herr. Der Herr ist für uns oft ein echtes Problem, weil da ist der Herr Meier, der Herr Becker, der Herr Müller, der Herr Armbruster, der ich weiß nicht mehr. Aber so einen Herrn meint das hier nicht. Der Herr hier, das ist die Übersetzung von dem guten, schönen Wort Yahweh. Es ist der Allmächtige. Es ist der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der ist mein Hirte. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommt denn der dazu? Wie wird denn dieser Herr mein Hirte?
Na, ich bin doch sein Geschöpf. Er ist doch der Schöpfer. Das kriege ich sozusagen aufoktroyiert, oder?
Nein. Nein, Herr Müller, keine Angst. Kriegen Sie auf gar keinen Fall. Weil dieser Hirte, und das wird ja in dem Psalm auch ganz wunderbar sichtbar, nicht ein Hirte ist, der seine Schafe einfängt und dann einfängt und festhält, anbindet und nie wieder rauslässt. Sondern dieser Hirte, das ist ein Hirte, zu dem die Schafe freiwillig kommen. Denn dieser Hirte möchte eine Beziehung haben mit den Schafen und nicht eine Beziehung, die basiert auf Angst und Schrecken und da komme ich sowieso nicht raus, sondern eine Beziehung, die basiert auf Liebe und Vertrauen. Wir haben dann vielleicht schon im Hinterkopf hier und da so ein paar Verse aus dem Neuen Testament, ne, im Johannesevangelium, im 10. Kapitel, da redet Jesus ganz viel über dieses Hirte-Sein. Und da sagt er dann unter anderem auch, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Dieses Ich kenne sie, das drückt auch diese Beziehung aus, und zwar eine Beziehung der Freiwilligkeit. Ich werde in dieses Schafsein nicht hineingezwungen, denn ich kann sehr wohl diesem Hirten folgen oder eben auch nicht. Aber dieser Psalm will uns einladen, eben genau diese Beziehung zu suchen, eben diesem Hirten zu folgen. Und es ist dann eben nicht etwas, was mir geschieht. Es geschieht sowieso, was der Herr will. Das wird in diesem Vers, den ich gerade zitiert habe, den Jesus sagt im Johannesevangelium, so deutlich. Sie hören meine Stimme, ich kenne sie, sie folgen mir. Da ist ein Dialog, da ist eine Beziehung, da ist ein Folgen aus Liebe und Vertrauen. Nicht, weil ich sowieso nicht woanders hin kann. Die Frage ist dann ganz am Anfang, wenn wir das als Lebensentwurf sehen wollen, will ich das? Will ich, dass dieser Herr, dieser Kyrios, dieser Yahweh, dieser allmächtige Gott, will ich, dass dieser Gott mein persönlicher Hirte ist? Will ich seine Stimme hören? Wie auch immer, dass er das fertig bringt, dass ich seine Stimme höre. Aber will ich seine Stimme hören? Will ich ihm folgen? Ich weiß ja noch gar nicht, wo er mich hinführt. Will ich ihn denn als Hirten? Und dann sagen vielleicht viele Hörer, na klar, wunderbar, toll, ne, mache ich. Das geht auch eigentlich ganz einfach, aber nicht automatisch. Ich muss ihm das sagen.
Also das ist wieder die Sache, wo wir uns einfach entscheiden müssen.
Ja, ja, wo wir uns einfach aufmachen und sagen, Mensch, das ist wunderbar, das möchte ich. Herr, kannst du bitte mein Hirte sein? Kann ich bitte, Herr, in deiner Herde, dir nachfolgen? Kann ich bitte deinem Stab folgen? Kann ich bitte deiner Stimme folgen? Nicht meine Schafe hören meine Stimme. Herr, habe ich noch nie gehört. Herr, ich möchte deine Stimme hören. Ich möchte dir nachfolgen. Sagen Sie es ihm einfach. Vielleicht haben Sie das schon oft gemacht. Vielleicht noch nie. Drücken Sie einfach Ihren Herzenswunsch aus. Herr, ich möchte, dass du mein Hirte bist. Dass wir dann so wie David am Ende seines Lebens, so quasi wie ein Resümee, dann sagt, der Herr ist mein Hirte. Ich denke, das ist ein wunderbarer, so tiefer Satz mit ganz einfachen Worten. Ne, um sich das überhaupt vorzustellen, dass dieser allmächtige Gott, der das Universum in seiner Hand hält, dass er persönlich mein Hirte sein kann, möchte, will, dass er mich sogar sucht, weil er so gerne möchte, dass ich ihn als Hirten entdecke und mich eben seiner Herde anschließe.
Das ist ja dann das, was dann in unzähligen Gleichnissen auch vom verlorenen Schaf zum Beispiel dann auch nochmal vom Herrn selber verdeutlicht wird, oder?
Ja, ganz genau. Nicht diese so viel von dem, was wir in diesem Psalm 23 sehen, das entdecken wir an so vielen Stellen, auch im Neuen Testament. Nicht, wie Sie gerade erwähnt haben, dieses Ding, wo eben der Hirte diesem einen Schaf nachgeht. Das Schaf, das sich eben getrennt hat von der Herde. Und er geht ihm nach, er zwingt es aber nicht, dann wieder zu seiner Herde zu gehören. Weil diese Beziehung immer eine Beziehung der Liebe und des Vertrauens sein will und darum freiwillig sein muss. Ich kann niemanden zur Liebe zwingen. Und dann geht das halt weiter, nicht? Der Herr ist mein Hirte. Ich leide nicht Not. Und da schreibt dann diese Dame, das ist Versorgung. Ja, das ist Versorgung. Aber das ist eigentlich noch viel mehr. Was uns an dieser Stelle ein bisschen weiterhilft, ist die wunderbare Vulgata, diese lateinische Übersetzung der Heiligen Schrift. Und die spricht an dieser Stelle davon, dass mir nichts fehlt, nichts mangelt, dass ich nicht vernachlässigt bin, dass der Hirte nicht versäumt hat, auf mich zu achten. Er lässt mich nicht aus den Augen, nicht um mich zu überwachen, sondern um zu sehen, dass ich alles habe, was ich brauche. Darum heißt es dann eben, ich leide nicht Not, weil er eben da ist, weil er mich nicht vernachlässigt. Er hat mich nicht vergessen. Auch wenn ich mich manchmal so fühle, auch wenn ich den Hirten manchmal gar nicht wahrnehme, er hat mich nicht aus dem Blick verloren, weil ich sein wichtigstes Schaf bin. Ich bin nicht einfach nur eins von weiß ich wie vielen Millionen Schafen, sondern er kennt mich. Er kennt mich mit meinem Namen, eben persönlich. Ich leide nicht Not, weil er mich kennt, weil er mit mir unterwegs ist und er darauf achtet, dass mir nichts Wesentliches, nichts Wichtiges fehlt. Er vernachlässigt mich nicht, weil er nicht so viel Zeit für mich hat, sich jetzt leider um andere Schafe viel mehr kümmern muss. Nein, er kümmert sich ganz besonders um mich. Jedes Mal, wenn ich zu ihm komme, habe ich seine ganze Aufmerksamkeit. Das haben die anderen Schafe auch. Und wie er das hinkriegt, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Aber wenn ich zu ihm komme, habe ich die ganze Aufmerksamkeit. Ich leide nicht Not. Er hat mich nicht vergessen. Und er vernachlässigt mich nicht. Er bevorzugt auch nicht andere Schafe. Er liebt jedes Schaf mit allem, was er hat. Und dann geht der Psalm weiter. Nicht der Herr ist mein Hirte, ich leide nicht Not. Auf grünender Weide lässt er mich lagern. Dann sagt die Dame, da ist Ruhe und Erholung. Eben auf grünender Weide lässt er mich lagern. Und spätestens an diesem Punkt kommen bei allen Leuten wunderbare Bilder in die Vorstellung. Grüne Weide, natürlich scheint die Sonne, das regnet nicht. Die Sonne ist auch nicht zu heiß, so gerade wunderbar, am besten Frühling. Die Blumen blühen, es gibt auch keine Wespen, die stechen, auch keine Moskitos, keine Mücken. Eben diese wunderbare grünende Weide und auf der lässt er mich lagern. Was vielleicht für uns wichtig ist an dieser Stelle, ist zu sehen, dass er mich nicht auf die grüne Weide schickt, damit ich sie mähe, ernte und weiß ich wie bearbeite, eben irgendwas tue. Das haben wir dann oft so als Reaktion ganz schnell drauf. Mensch, der Herr hat irgendwas getan für mich, wunderbar, der schickt mich irgendwie, ich muss irgendwas machen.
Ich muss ja irgendeinen Plan erfüllen oder so.
Ja, genau. Ich muss doch eine Aufgabe haben. Ich kann doch nicht einfach zu Hause sitzen. Der kann mich doch nicht einfach so lieb haben. Ich muss irgendwie, dann fange ich irgendwie an, da zu arbeiten. Sich für den Herrn zu engagieren, ganz toll, ganz wichtig. Aber manchmal ist das einfach viel wichtiger, die Füße stillzuhalten. Eben tatsächlich diese grünende Weide einmal wahrzunehmen. Und tatsächlich einmal diese Ruhe zu erlauben.
Und sozusagen in diesem Wahrnehmung von der grünenden Weide auch damit ja den Herrn zu loben und zu preisen.
Ja, aber dann eben auch zu sehen, dass ich eben nicht nur dieses Tun bin, sondern eben auch dieses Sein. Dass ich eben einfach da bin, bei dem Herrn und diese Ruhe zulasse, ohne jetzt gleich einen Zettel wieder hinzulegen und draufzuschreiben, was ich denn alles tun muss, wenn diese Ruhe endlich vorbei ist. Weil ich immer irgendwie irgendwas tun muss und ich fast eigentlich Ruhe ein bisschen bedrohlich finde. Man muss doch was machen. Augustinus hat natürlich auch ein paar Gedanken zu diesem Psalm gehabt. Und er sieht in dieser grünenden Weide, interessanterweise, den Glauben. Also er sieht eben diese grünende Weide, auf der Herr mich ernährt, auf der er mich erzieht, groß werden lässt. Er sieht diese Weide eben als Glaube eben das, was mich wachsen lässt, das, was mich stärkt. Und eben diese Weide ist das, wo er mich lagern lässt, sein lässt. Und dann wird eben, indem dieser Glaube wächst und genährt wird, auch diese Ruhe und diese Erholung immer größer.
Also das ist ja eigentlich genau das, was wir brauchen für ein paar Zeilen weiter, wenn ich dann im finsteren Tal wandere.
Ja.
Also sprich genau. Also jetzt sind wir ja wieder so beim Lebensentwurf, dass hier eigentlich auch dem Leser klar gemacht wird, nutz auch die Gelegenheiten der Ruhe, dass du auch Kräfte sammeln kannst. Kann ich das so verstehen?
Ja, ganz bestimmt. Also die Kraft für das finstere Tal, ne, und wie ich durch das finstere Tal gehe, komme vielleicht gleich noch hin, die finde ich sicherlich hier an der grünen Weide. Nicht mehr die grüne Weide, dann geht es ja gleich weiter. Ne? Auf grüner Weide lässt er mich lagern. Er führt mich an Wasser der Ruhe. Das ist Erfrischung. Diese Erfrischung, das sieht Augustinus als Taufe. Ne, mit dem Wasser ist ja auch irgendwie naheliegend. Aber hier ist auch das Bild drin, dass der Herr mich ernährt. Der führt mich nicht nur an das Wasser, sondern er ernährt mich, er zieht mich auf. Das ist so in einem zusammen mit der grünen Weide, wo er mich lagern lässt und mich an das Wasser der Ruhe führt, die Erfrischung, wo er mir eben gibt, was ich brauche. Diese Ernährung, dieses Wachsen, dieses Großwerden, dieses Aufstehen. Und dann bei der Erquickung spendet er meiner Seele. Erquickung ist ein altes, ein gutes, altes, schönes deutsches Wort. Aber manchmal hat es nicht so fürchterlich viel Inhalt für uns. Die Dame, die diesen Psalm so reflektiert hat, die sagt zu diesem Vers, das ist Heilung. Na gut, denke ich, Mensch, wie kommt denn die von so einem Wort auf Heilung? Erquickung spendet er meiner Seele. Und da habe ich nachgeschaut in unserem Freund in der Vulgata. Und die schreiben das tatsächlich genau so. Er erneuert meine Seele. Animam meam refecit, steht da. Er erneuert meine Seele. Wiederherstellen ist da drin. Beleben, erfrischen, kräftigen ist tatsächlich Heilung. Ist tatsächlich Wiederherstellung. Ist tatsächlich Wiederaufrichten, Wiederstärken. Beleben, das ist neu machen. Das ist wirklich, also ein Satz, Erquickungsspender meiner Seele, der rauscht immer so an mir vorbei. Da bin ich nur ganz selten hängen geblieben. Seitdem ich diese kurzen Betrachtungen von dieser Dame gelesen habe, ist dieser kurze Satz für mich so viel inhaltsvoller geworden. Das ist nicht einfach nur, oh wunderbar, das ist schön, die Sonne scheint, grüne Wiese, das Wasser plätschert. Nein, da passiert wirklich Heilung. Das, wenn wir in die Heilige Messe gehen, so ziemlich am Ende, kurz bevor wir zur Kommunion gehen, sagen wir, Herr, sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Als ob wir so diesen Satz da rein transportiert hätten. Den haben wir von ganz woanders her, ich weiß. Aber der Inhalt ist trotzdem sehr ähnlich. In der Begegnung mit dem Herrn, indem wir ihm folgen, da ist nicht nur Aufgabe, Nachfolge und Gehorsam, sondern der Hirte kümmert sich um mich. Er achtet auf mich, und zwar auf mich persönlich. Und da ist in all diesem dann auch wirklich der Ort für Heilung, für aufgerichtet werden, für wieder Kraft sammeln, für wieder neu werden. Das ist nichts ganz Ungewöhnliches, sondern es ist da für die, die diesem Hirten folgen. Und der David, hatte ich am Anfang erwähnt, hat diesen Psalm wahrscheinlich gegen Ende seines Lebens geschrieben, der schreibt dann auch ein Stück seiner Erfahrung. Und er hat bestimmt viele große Situationen in seinem Leben gehabt, wo er dieses wirklich gebraucht hat. Und dann schreibt er eben in diesem Psalm voller Dankbarkeit, dass er eben genau das da bei diesem Hirten immer wieder findet. Erquickung spendet er meiner Seele. Es ist Heilung.
Also das waren jetzt alles so erstmal so die Teile, wo es um Beziehung, Versorgung, Kräfte sammeln, Heilung geht, alles erstmal wieder ausrichten, dass einfach der ganze Mensch wiederhergestellt ist in diesem Psalm. Aber wenn es jetzt so weitergeht, er leitet mich dann so auf rechten Faden, da hört sich das doch schon so ein bisschen an, so jetzt kommt die Aufgabe, für die ich vorbereitet habe, oder da kommt es dann wieder das Leistungsdenken rein, oder liege ich da völlig falsch, Herr Papenkort?
Nein, es ist nicht so, Herr Müller. Weil, schauen Sie, diese Leistung für den Herrn, die macht im Grunde keinen Sinn an keinem Punkt unseres Lebens, weil wir dem Herrn immer nur geben können, was er uns vorher gegeben hat. Darum sind wir für ihn immer ein Zusatzgeschäft. Er kann an uns nicht gewinnen. Alles, was wir geben können, alles, was wir tun können, können wir nur, weil er es uns vorher gibt. Darum ist dann auch dieses, ich muss etwas für den Herrn tun, ein Konzept, mit dem ich mich immer nicht wirklich anfreunden kann. Weil eben da zu viel müssen, Pflicht, nicht unbedingt wollen, schon mal gar nicht mögen, drin ist. Das, warum wir dann die Sachen machen für den Herrn, die wir tun, ist, weil er uns dazu einlädt, und wir es darum tun möchten, weil wir ihm gerne folgen, auch wenn es nicht immer einfach ist. Kommen wir gleich rauf, auf diese Pfade, auf die rechten Pfade. Aber nicht deswegen ist dieser Leistungsdruck, ich muss was tun, da geht bei mir immer ein bisschen so eine rote Lampe an. Nicht, also ich möchte jetzt bitte keinen davon abhalten, für den Herrn unterwegs zu sein und Sachen für den Herrn zu machen. Die Motivation, warum ich das mache, die ist allerdings entscheidend. Die Motivation ist nicht, weil ich die Welt retten muss. Der Herr hat ja sonst keinen. Nicht? Ich sage manchmal in Seminaren, das Seminar hätte der Herr sich auch sparen können. Er hätte den Seminarteilnehmern in der Nacht jeden zwei Engel schicken können, die hätten ihm vorgesungen, was sie im Seminar lernen können. Das hätten die so geglaubt. Und das wäre einfach so wunderbar bei denen angekommen. Der Herr braucht mich nicht, damit der Inhalt des Seminars bei den Leuten ankommt. Aber er hat ihn keine Engel geschickt, sondern mich eingeladen, dieses Seminar zu geben. Zuallererst natürlich, weil ich das Seminar selber brauche für mich. Aber er braucht mich nicht so als Hilfserlöser. Der Herr bringt das ganz wunderbar fertig. Er hat sich entschieden, immer wieder uns dazu einzuladen, Boten für ihn zu sein. Immer wieder eingeladen, doch auch Sachen für ihn zu tun. Das ist wunderbar. Aber nicht, weil er es unbedingt braucht, sondern weil das gut für uns ist. Deswegen, wenn wir jetzt da hinkommen, auf diese, er leitet mich auf den rechten Faden, die Dame sagt dann, das ist Führung und Leitung, nee, der Herr führt mich, er leitet mich eben immer noch als dieser selbe Hirte, den wir jetzt gerade beschrieben haben. Ich leide nicht Not, grüne Weide, Wasser der Ruhe, Heilung der Seele. Und die leitet mich auf rechten Faden, eben nicht auf den falschen. Die rechten Pfade, die sind vielleicht manchmal ein bisschen schmal. Die sind eigentlich oft ziemlich schmal. Die meisten Leute sind unterwegs auf ganz anderen Pfaden, eben auf den breiten Pfaden. Jesus hat dazu ein paar Takte zu sagen im Evangelium. Manchmal wird dieser Pfad richtig eng. Manchmal ist er wirklich gar nicht einfach. Aber doch ist die entscheidende Qualität, ob es der rechte Pfad ist oder eben der falsche Pfad. Und diese eine Qualität, dass es der rechte Pfad ist, eben der Pfad, den der Hirte vor mir geht. Nee, er geht immer vor mir. Er schickt mich nicht auf Pfade, auf denen er selber nicht unterwegs gewesen ist. Er kennt die Pfade, auf die er mich führt, weil er vor mir hergeht. Dieser Pfad, den will ich gehen, weil es der rechte Pfad ist. Wenn wir die Geschichte von so vielen Heiligen anschauen, sie treffen oft genau eben diese Entscheidung. Sie wollen von diesem rechten Pfad nicht ablassen, egal wie ungemütlich er wird, weil der Hirte mir eben auf diesem Pfad vorangeht. Er leitet mich und er führt mich. Er ist der Hirte, so wie wir ihn vorher beschrieben haben. Und er leitet mich auf diesem Pfad. Vielleicht hätte ich den Pfad auch selber ausgesucht. Vielleicht auch nicht. Aber in dem Moment, wo ich mir eben diesen Hirten zu meinem Hirten erwähle, will ich gerne eben auf seinen Pfaden folgen. Einer dieser Pfade führt dann den Herrn auch ans Kreuz. Aber deswegen will ich nicht aufhören, ihm zu folgen. Ich will deswegen dann nicht sagen, Mensch, der rechte Pfad, zu anstrengend. Ich suche mir einen, ne, muss ja nicht schlimm sein, aber diesen Pfad bitte nicht. Wenn wir dem Hirten begegnet sind, wenn wir in seinem Neuen Testament dem auferstandenen Hirten begegnet sind, dann wollen wir nie wieder einen anderen Pfad gehen als den rechten, den Pfad, auf dem eben dieser Hirt mich führt. Er leitet mich, er schickt mich nicht, er führt mich, er leitet mich, er ist eben mit mir unterwegs auf diesem Pfad. Und indem ich ihm auf diesem Pfad folge. Nee, da geht dann die nächste Zeile, er leitet mich auf rechten Faden, getreu seinem Namen. Sein Name, darum geht das die ganze Zeit. Sein Name, das ist nicht wie Hans, Fritz und weiß ich wie Elisabeth, sondern sein Name hier, das ist er selbst. Sein Name, das steht für wer er ist. Sein Name hier steht für seine Identität. Und darum schreibt dann diese Dame in ihrer Betrachtung auch wunderbar, das ist Bestimmung und Ziel. Dieser rechte Pfad, der führt uns genau dahin. Wir sind mit dem Herrn unterwegs und unser Ziel ist der Herr. Er nimmt uns mit auf dem Weg zu sich selbst. Er bringt uns, kommen wir am Ende nachher hin von dem Psalm, er bringt uns nach Hause. Er bringt uns nach Hause. Und er führt uns auf den Pfaden, die uns eben dahin führen. Und er führt uns eben seinem Namen entsprechend, seinem Wesen, seiner Identität entsprechend. Und das sehen wir in den Versen vorher so wunderbar. Der Herr ist wirklich dieser Hirte. Jesus fügt dann noch so ein Adjektiv dazu, später im Evangelium. Er ist der gute Hirte. Und dieser Hirte ist immer und nur gut. Er ist nicht manchmal gut und er ist nicht fast gut, sondern er ist immer und nur gut. Er ist nichts anderes als gut.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute der Herr ist mein Hirte, Psalm 23 als Lebensentwurf. Wir sind im Gespräch mit Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung. Ich denke, jetzt ist ein bisschen Zeit, Herr Papenkort, um das Gehörte ein paar Atemzüge lang zu verdauen.
Gerne.
Etwas Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Der Herr ist mein Hirte. Der Psalm 23 als Lebensentwurf. Wir hören einen Impulsvortrag von Michael Papenkort.
Jetzt waren wir gerade unterwegs auf dem rechten Faden, getreu seinem Namen. Und jetzt kommen wir an dieses Teil und muss ich auch wandern im finstern Tal. Dann sagt die Dame, das ist Prüfung. Die Vulgata spricht nicht vom finsteren Tal, sie spricht vom Tal des Todes, also nochmal doppelt finster. Und David schreibt dann, dass auch wenn er im finsteren Tal unterwegs ist, ich fürchte kein Unheil. Die Dame schreibt dazu, das ist Schutz. Weil David erfahren hat, egal wo er unterwegs ist, und selbst wenn es im Tal des Todes ist, fürchtet er kein Unheil, weil der Hirte mit ihm unterwegs ist. Er ist nicht allein unterwegs im finsteren Tal, aber das hat er gelernt. Das hat er gelernt auf der grünen Weide, an dem Wasser. Das hat er gelernt, während seine Seele wieder aufgebaut wurde, wieder hergestellt wurde. Und darum kann er dann, wenn er durch dieses finstere Tal geht, durch das Tal des Todes, kann er sagen, und ich fürchte kein Unheil. Das redet er sich nicht ein. Er fürchtet kein Unheil, weil der Hirte wirklich präsent ist, für ihn wirklich da ist. Darum heißt es dann auch in der nächsten Zeile, also nicht, und muss ich auch wandern im finsteren Tal, Prüfung. Ich fürchte kein Unheil, Schutz, denn du bist bei mir. Und da schreibt die Dame, das ist Treue, das ist Verlässlichkeit. Du bist bei mir, sagt David, nicht irgendwo, nicht irgendwie, sondern hier und persönlich. Eben nicht als eine Kraft, als eine Macht irgendwo unendlich und entfernt, sondern bei mir. Du bist bei mir. bei mir. David sagt nicht, du bist irgendwo, wer weiß schon wo, keiner. Nein, David weiß, und du bist bei mir. Und da kann man sich vielleicht vorstellen, wie David dem Goliath gegenübersteht. Da wird das sichtbar. David wusste, er steht da nicht alleine. Er wusste, und du bist bei mir. Das war für David eine tödliche Situation. Der Goliath, der hätte ihn platt gemacht, ganz locker. Und David steht da in der Prüfung und er weiß, der Hirte ist bei mir. Und dann die nächste Zeile.
Ganz kurz nur, Herr Papenkort, ja. Aber dann ist es ja, dann sind wir ja da auch bei der Beziehung, die ja auch im ersten Vers sozusagen kommt, die Beziehung, der Herr ist mein Hirte, dann ist es ja diese Liebesbeziehung, weil er steht neben mir und stellt sich ja auch vor mich. Ja, also,
ja, genau.
Also Christus ist ja bereit, auch sich zu opfern für mich.
Ja? Ja, genau.
Also jetzt nicht so, dass der Goliath Christus platt machen könnte, das nicht, ja. Aber er ist bereit, mit mir Gefahren durchzustehen. Und das ist ja dann auch großer Liebesbeweis. Ich bin da, egal was jetzt da über dir hereinbricht.
Ja, genau, genau. Das war zu dem Zeitpunkt aber offensichtlich in Davids Herz, also in seiner Wesensmitte, schon so angekommen, dass er jetzt nicht mehr angefangen hat zu grübeln, zu überlegen, in großer Unsicherheit, könnte das sein, vielleicht auch nicht, mal sehen, sondern er wusste, der Herr ist bei mir. Und gehe ich durchs finstere Tal, ich fürchte kein Unheil, weil der Hirte da ist. Und ich denke, manche von uns, die vergessen das nicht wirklich, aber sie können sich das kaum vorstellen, weil sie denken, sie sind viel zu unwichtig, als dass der Hirte, der große Hirte, sich um sie kümmern würde. Der große Hirte würde sich wahrscheinlich viel eher kümmern um all die großen Leute und um die heiligen Leute, aber nicht um mich, kleines Licht, wo ich jetzt, weiß ich, zu Hause sitze oder meine 8 Stunden in der Fabrik abreiße oder sonst irgendwas. Unscheinbar. Dieses Unscheinbar gibt es für diesen Hirten aber nicht. Es gibt keine unscheinbaren Schafe. Darum ist vielleicht das Wichtigste, wenn wir das vielleicht zwischen den Zeilen entdecken könnten. Du bist für diesen Hirten das wichtigste Schaf. Er denkt den ganzen Tag an dich. Er meint wirklich dich. Du bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab, die geben mir Zuversicht. Und da schreibt die Dame dann als Reflexion, das ist Disziplin. Und dann, ne?
Naja,
bis
Stock.
Jetzt war das alles schön.
Der Stock so, Herr Papenkort, ja. da wird's mir ja ganz anders.
Ja, genau, ne? Bis hierhin war der Psalm eigentlich schon nicht so schlecht. Aber wenn der Stock und der Hirtenstab, ne, und dann die etwas älteren Zuhörer und Zuhörerinnen erinnern sich vielleicht an den Stock von einem Lehrer in der Schule, nicht so tolle Erinnerungen. Was ist das hier und warum ist das zweimal? Warum ist Stock und Hirtenstab und warum ist das zweierlei? Und die Vulgata, ne, unsere Freundin, die Vulgata, die sagt, das eine ist der Stock, die Rute tatsächlich, und der andere ist eben der Hirtenstab. Der Hirtenstab, den wir heute auch in den Bischofsstäben wiederentdecken. Das ist tatsächlich beides. Es ist tatsächlich dieser Hirtenstab, der mir Sicherheit gibt, um dem ich mich versammle, nachdem ich Ausschau halte, der mich versorgt. Und da ist auch dieser Stock, der mich wirklich zurechtweist. Zurechtweist aber nicht, weil er einfach so Lust hat, einfach draufzuschlagen, sondern weil er weiß, dass ich Zurechtweisung brauche, damit ich weiter geradeaus gehen kann auf eben diesem rechten Pfad.
Zurechtweisung im Sinne von Wegweisung. Oder wie?
Naja, was immer dann eben das braucht. Für die Zurechtweisung. Wenn ich den Wink mit dem Zaunpfahl sehe, ist das ja alles gewesen, ist ja in Ordnung. Wenn ich den Wink mit dem Zaunpfahl 3-mal verpasse, muss er ja irgendwas anderes machen, damit ich den Wink wahrnehme. Ich meine, die Stärke von dem Winken, die kontrolliere ich damit praktisch selber. Es kommt darauf an, wie gut ich gelernt habe, zu hören und zu gehorchen, zu hören und zu folgen. Das will ich ja. Ich kann ja aus diesem immer aussteigen. Ich kann sagen, aber weißt du was, Hirte, das war's, ne? Ich bin weg. Und dann wird er mich nicht anketten oder was. Aber interessanterweise ist ja hier, wo David sagt, dein Stock und dein Hirtenstab, die geben mir Zuversicht, nicht? Die machen mir Angst. Die geben mir Zuversicht. Warum eigentlich?
Ja, das hört sich irgendwie widersprüchlich an, oder?
Ja, der Augustinus, der sagt, der Stock und der Hirtenstab, die zeigen mir, dass du an mich denkst, dass ich dir nicht egal bin, dass es dir nicht egal ist, wie ich mich entwickle, dass dir nicht egal ist, wohin ich wachse. Du achtest auf mein Leben, du kümmerst dich. Schauen Sie, das auch bei Kindern, die sind für eine Erziehung, die ihnen weder das eine noch das andere gibt, nicht wirklich dankbar, weil das so was ist wie, ist mir egal, gleichgültig. Und das sind wir dem Herrn auf gar keinen Fall. Er kümmert sich. Darum sagt er uns auch, tu dies, aber das nicht. Nicht, weil er jetzt unheimlich Spaß daran hätte, sondern weil er uns helfen will, Hilfe sein will, eben Hirte sein will auf unserem Weg, dass wir eben diesen Weg finden und ihn gehen können. Und dieses sich kümmern, dieses, dass er an mich denkt, dieses Sehen, dass ich ihm eben nicht egal bin, das gibt mir Zuversicht. Der ist da, der Hirte, der kümmert sich, der passt auf mich auf. Dann geht es dann weiter. Du hast einen Tisch mir bereitet vor den Augen der Feinde. Und dann schreibt die Dame darunter, das ist Hoffnung. Ein Tisch mir bereitet, wunderbar. Da sitzen gleich alle im Restaurant. Es gibt Buffet und alles, was man sich so träumen kann. Aber hier findet das Dinner nicht im Restaurant statt, sondern vor den Augen der Feinde. Meine Feinde sind oft meine Probleme. Ganz besonders die Probleme, die ich mit mir selber habe. Und hier, ausgerechnet hier, ist dieser Hirte mir wirklich sehr nahe. Er ist mir tatsächlich dort am nächsten, wo ich ihn am meisten brauche. Und das ist natürlich in meinen größten Problemen. Und die größten Probleme sind die, die ich mit mir selber habe. Das ist meine Sünde. Und da ist der Hirte mir nahe, weil er weiß, dass ich da nicht selber rauskomme. Und genau an dieser Stelle stellt er mir nicht den erhobenen Zeigefinger vor Augen, sondern er deckt mir den Tisch, auf dem ich genau das finde, was ich brauche, um eben da rauszukommen. Er ist tatsächlich der Erlöser. Nicht Jesus, ich bin der gute Hirte. Er ist wirklich dieser Hirte, der mir den Tisch genau so deckt, dass ich auf dem Tisch finde, was ich brauche im Angesicht meiner Feinde. Was auch immer dann die Feinde bedeuten können. Es geht dann weiter. Du salbst mein Haupt mit Öl. Und dann schreibt die Dame, das ist Weihe. Da fällt uns gleich ein bei dem Öl unsere Taufe, unsere Firmung. Im Katechismus lesen wir, die nach der Taufe und bei der Firmung erfolgte Salbung mit heiligem Chrisam ist Zeichen einer Weihe. Wir sind geweiht.
Zu was sind wir geweiht, Herr Papenkort?
Wir sind dem Herrn geweiht.
Was heißt das konkret, wenn ich jetzt dem Herrn geweiht bin? Was bedeutet es?
Dass ich ihm angehöre. Es geht nicht darum, dass ich jetzt geweiht bin,
Ja.
Das ist sicherlich auch ein Aspekt, aber nicht der zentrale, sondern ich bin geweiht für ihn. Mein Leben gehört ihm. Und diese Weihe gebe ich natürlich nicht mir selbst, sondern David sagt, und du salbst mein Haupt mit Öl. David weiß natürlich, es gab da mal einen Samuel und der hat den David gesalbt. Aber David weiß, Samuel hat das wohl gemacht, aber im Grunde war es der Herr. Genauso wie bei der Taufe. Ja, vielleicht erinnert man sich noch daran, welcher Pfarrer, welcher Priester das denn war. Aber im Grunde ist es Jesus, der tauft und firmt. Und so sind wir dann geweiht eben dem Herrn. Hier wird auch ein wunderbarer Aspekt deutlich, wo es geht um eben einen Bund. Man sagt ja auch den Taufbund. Es ist wirklich ein Bündnis, dass wir freiwillig eingehen und wenn wir auf den Herrn zugehen, er eben tatsächlich uns salbt mit diesem Öl, uns eben zu seinen Kindern macht. Nicht nur so, wie wir alle sind, weil wir alle eben seine Geschöpfe sind. Das sind wir, ob wir wollen oder nicht. Aber Kinder sind Söhne und Töchter, die eben seine Söhne und Töchter sein wollen, die eben auch so seine Kinder werden. Papst Benedikt, der führt das wunderbar aus in seinem Jesusbuch, aber das machen wir jetzt hier nicht.
Herr Papengott, dieses Geweihtsein, das hat doch auch was mit Würde zu tun.
Ja, natürlich.
Also er stellt meine Würde auch wieder her?
Ja, natürlich. Das hängt mir an. Wunderbar, Herr Müller. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Die Würde, ein Kind Gottes zu sein, also ich weiß jetzt nicht, was für eine Würde höher sein könnte. Wir verpassen das aber immer. Unsere Taufe, okay, ne, vor vielen Jahren, und ne, wunderbar, toll, aber was da für eine Würde drin steckt, wie eben diese Taufe uns erhebt, wie diese Taufe uns eben zu Sohn oder zu Tochter von diesem Vater macht und was das in unserem Leben ausmacht, was das für eine Würde ist, für einen Wert, das ist uns viel zu wenig bewusst. Wie uns das hineinnimmt in das Leben mit Gott selbst, was das in uns öffnet, wie uns das von Neuem geboren werden lässt, ein ganz neues Leben schenkt, das bedenken wir viel zu wenig. Was wir dann auch verpassen, wenn wir das zu wenig bedenken, ist, wie der Psalm dann weitergeht, mein Becher ist gefüllt bis zum Rand. Das ist die Fülle. Das ist diese Überfülle. Das ist mehr, als man fassen kann. Dieses Salben, die Salben, wo wir gerade besprochen haben, das ist ein Zeichen von Überfluss, von Freude. Es reinigt auch, ist ein Zeichen der Heilung, es kräftigt all diese Sachen. Augustinus sagt, dass dieser Becher, dieser bis an den Rand gefüllte Becher, der lässt, ne, diese überfließende Freude, lässt uns unsere früheren eitlen Vergnügen vergessen. Die Freude, die aus diesem Becher fließt, ist so groß und real, wirklich, dass sie all die anderen Freuden, die wir so im Leben haben, in den Schatten stellt. Sagt Augustinus jedenfalls. Und Augustinus hatte viel Ahnung von den Freuden, die man in diesem Leben so veranstalten kann. Und er sagt, bei Paulus, ne, hört man das so ähnlich. Und Augustinus sagt eben, diese Freude stellt alles andere in den Schatten. Und Paulus sagt ja, um Jesu Christi willen, alles andere kannst du falten. Nichts geht darüber, diese Freude zu haben, Jesus Christus nachzufolgen, ihn zu entdecken, ihm alles zu schenken. Aber das ist nicht etwas, wozu man sich entschließen kann. Es ist ein Teil wirklich, wenn man dieses Salben, dieses Öl wahrnimmt. Und dann sieht man, wie dieser Becher so wunderbar gefüllt wirklich eine Freude enthält, die wirklich alles andere in den Schatten stellt. Der Psalm geht dann weiter, ist leider schon fast zu Ende. Es geleiten mich deine Güte und Huld durch alle Tage des Lebens. Und die Dame schreibt, das ist Segen. Ja, dieser, es geleiten mich deine, nicht? Der David spricht zu dem Hirten, zu Jahwe, zu dem allmächtigen Gott. Es geleiten mich deine Güte und Huld. Da ist Wohlwollen drin. Er mag dich. Da steht nicht, es geleiten mich tausend Checkpoints und Prüfungen und Überwachungen und Gebote und Regeln. Und David sagt gegen Ende seines Lebens, und es geleiten mich deine Güte und Huld durch alle Tage des Lebens. Nicht durch die meisten Tage, nicht durch die schönen Tage, nicht durch Auf und Also alle Tage. Es geleiten mich deine Güte und Huld durch alle Tage des Lebens. Er mag dich wirklich. Er denkt nicht, wenn er vor dir steht, der Hirte. Ah, mal gucken, was Angelika gemacht hat. Mal sehen, wie war das in die letzten 14 Tage? Oder? Nein, er mag dich. Er begegnet dir immer, alle Tage deines Lebens mit Güte und Huld. Augustinus, er sagt dann hier an dieser Stelle, hier, es geleiten mich deine Güte und Huld eben in diesem, in meinem sterblichen Leben. Und dann im nächsten Vers, da schreibt dann Augustin, ne, wo es heißt, und wohnen darf ich im Haus des Herrn, solange ich lebe, da sagt Augustinus, und hier jetzt dann auch in dem Leben beim Herrn. Wenn wir dieses sterbliche Leben verlassen, da geht diese Güte und Huld weiter. Güte und Huld begleiten mich schon hier, im Hier und Jetzt. Und das wird sich jenseits nicht ändern. Es ist dieselbe Güte und Huld. Es ist dasselbe Wohlwollen. Es ist dasselbe Mitgehen. Es ist derselbe Segen. Es geleiten mich deine Güte und Huld durch alle Tage des Lebens. Und wohnen darf ich im Hause des Herrn. Und das ist eine große Sicherheit, schreibt die Dame darunter. Das ist ihre Reflexion. Wohnen darf ich im Haus des Herrn. Mit Sicherheit. Die sagt immer, vielleicht darf ich mal sehen, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Nein, ich darf, weil da bin ich zu Hause. Da komme ich her. Dieses Haus des Herrn ist nicht etwas, was uns so fremd ist. Es ist unser Ursprung.
Da habe ich auch den Hausschlüssel dafür.
Genau. Wunderbar, Müller. Genau dafür habe ich den Hausschlüssel. Darf ich, ist nicht die Frage. Will ich, ist die Frage. Finde ich das in mir? Wenn wir den Psalm lesen, so ein bisschen aufmerksam, dann nehmen wir auch beim Lesen oder beim Beten so eine Sehnsucht auf. Jedenfalls die von dem David. Du, wo er am Ende sagt, und ich darf wohnen im Haus des Herrn, da will ich hin. Das ist sein Ding, ne? Deswegen sind ihm die rechten Pfade so wichtig. Weil da will er auf jeden Fall ankommen. Man merkt in dem Psalm schon diese Sehnsucht. Wenn diese Sehnsucht beim Beten des Psalms nur auch immer ein Stückchen mehr unsere eigene Sehnsucht werden könnte. Das eigentlich ist die Tugend der Hoffnung. Nicht Hoffnung im Sinne von, ich hoffe, morgen schneit es nicht oder ich hoffe, morgen wird es nicht so heiß, sondern Hoffnung hier bei der Tugend der Hoffnung heißt diese Sehnsucht, dieses Ausstrecken sich nach eben diesem Haus des Herrn. Und dann der ganz letzte Vers im Psalm, und wohnen darf ich im Haus des Herrn, solange ich lebe. Und jetzt schreibt die Dame darunter, das ist Ewigkeit. Solange ich lebe, das heißt nicht die 75 Jahre oder vielleicht die 100 Jahre, die wir hier leben. Hier meint der Psalmist das ganze Leben. Das ganze Leben. Und dazu gehört auch das Leben, wenn ich dieses sterbliche Leben verlasse, dieses ewige Leben, das in mir schon angefangen hat, in der Taufe, das in mir schon angefangen hat, als ich diesen Hirten zu meinem Hirten erwählt habe. Und dann gebe ich dieser Sehnsucht, ein bisschen Raum und lass sie ein bisschen wachsen und größer werden. So wird dann, wenn wir durch den Psalm so durch sind, das, denke ich, tatsächlich so ein bisschen sichtbar wie ein Lebensentwurf, wie eine Lebensgrundlage. Und diesmal von einem wirklich weisen Mann, von David. Der schaut in sein Leben dann nicht mehr rein, ganz von Anfang, so als Teenager, sondern er schaut zurück auf das Leben als ein sehr erfahrener Mann, der wirklich viel durchgemacht hat. Und gerade weil er viel durchgemacht hat, das aber nicht alleine durchgemacht hat, sondern eben immer mit dem Hirten. Darum ist das so wunderbar und wertvoll, dass wir uns so einen fantastischen Psalm am Ende seines Lebens hinterlassen kann. Jedenfalls mich begeistert dieser Psalm immer mehr und besonders eben auch mit Hilfe von diesen kurzen und einfachen Reflexionen, Gedanken, die diese Dame mit so einfachen Mitteln einmal aufgeschrieben hat.
Das sind ja Reflexionen, die ja jeder von uns auch mit jedem Psalm oder auch jeder Schriftstelle machen kann, oder?
Ja, genau, das ist vielleicht so, weiß ich, der wichtigste Punkt der Sendung, Herr Miller. Das muss ja nicht immer so wunderbar und systematisch, fast gedichtmäßig sein wie von dieser Dame. Aber ich kann mich wirklich hinsetzen und wenn Sie die Bibel in die Hand nehmen, schlagen Sie in der Mitte auf, öffnet meistens bei den Psalmen, das geht irgendwie so automatisch. Und dann lesen Sie einfach einen Psalm. Es war ein großes Anliegen vom Zweiten Vatikanum, dass uns die Psalmen, also das Psalmengebet, das Stundengebet der Kirche, uns Laien neu und tiefer zugänglich gemacht wird. Und dann haben dann also Johannes Paul II. Und Benedikt XVI., die haben dann eine Reihe von ihren Mittwochskatechesen darauf verwandt, einen Psalm nach dem anderen durchzuarbeiten. Das gibt es auch in Deutsch irgendwo als Buch, als zwei Bücher. Und das ist so wunderbar, da ist so viel drin. Natürlich ist das eine Tiefe, die Herr Miller, Sie und ich so schnell nicht erreichen. Deswegen ist es auch schön, dass die beiden Päpste das dann aufgeschrieben haben. Aber es ist auch für uns als, sage ich mal, unbedarfte, unstudierte Menschen sehr zugänglich, weil dieses Wort eben ein Wort, immer ein Wort von diesem Hirten ist. Es sucht uns.
Wir haben ja schon mal in der Vergangenheit Sendungen gemacht, wo es auch darum ging, wie das Wort Gottes uns einfach verändert. Ja. Gott sagt ja selber, es kommt anders zurück, also es kommt nicht ohne Frucht zurück, ja, das Wort zu mir. Genau. Das geht doch eigentlich auch mit jeder Bibelstelle so. Wir müssen jetzt nicht die Psalmen dazu hernehmen. Ich denke mal, jeder, der mal in der Bibel gelesen hat, findet Stellen, auf die ihm einfach was geben. Ja. Wo man immer wieder so drauf stößt, was ich, die Emmaus-Jünger ist eine Geschichte, die viele einfach bewegt, ja, oder was weiß ich. Und dass man vielleicht auch diese Geschichten mal so reflektiert, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass ich mir einfach mal dazu schreibe, was bedeutet es einfach für mich jetzt hier in dieser Lebenssituation und sozusagen auf diese Art und Weise Gottes Wort wieder zu kauen.
Ja, schauen Sie mal, es gibt da eine Zeile in so einem Dokument vom Zweiten Vatikanum. Da schreiben die Väter dann, in den Heiligen Schriften kommt der Vater, der im Himmel ist, seinen Kindern in Liebe entgegen und nimmt mit ihnen das Gespräch auf. In den Heiligen Schriften kommt der Vater, mein Vater, seinen Kindern, mir, in Liebe, immer in Liebe, entgegen und er nimmt mit mir das Gespräch auf. Das ist das, was geschieht, wenn ich mit offenem Herzen die Heilige Schrift aufschlage. Was diese Dame hier gemacht hat, sie hat das dann einfach nur aufgeschrieben. Sie hat das einfach nur dann eben in geschriebene Worte gefasst. Das ist immer hilfreich, denke ich. Aufzuschreiben hilft besser zu reflektieren, denke ich. Aber das ist etwas, was wirklich jeder von uns machen kann. Wir müssen ja nicht gleich Bücher schreiben, uns ganz neue Lehren erfassen und erfinden. Aber diese Begegnung mit dem Vater, der im Himmel ist und mir in Liebe begegnet, das ist eben dieser Hirte. Der sucht mich. Und dann brauche ich mich einfach nur hinzusetzen, ein bisschen Ruhe zu nehmen. Ne? Füllt mich am Wasser der Ruhe. Ich schlage die Heilige Schrift auf und ich sehe, wie er dieses Gespräch aufnimmt. Er nimmt das Gespräch mit mir auf. Wie ich das Gespräch wahrnehme, ob ich das wiedergeben kann oder nicht, das ist nicht der wichtige Punkt. Aber es findet statt und es findet statt von Herz zu Herz. Kardinal Newman, der hat, ne, diese Kardinäle und Bischöfe, die haben so staue Sprüche, so lateinische. Und der Kardinal Newman, sein Bischofsspruch war, cor ad cor loquitur, Herz spricht zu Herz. Und das will stattfinden, wenn ich die Heilige Schrift aufschlage. Ich hoffe, das hat auch ein bisschen stattgefunden während dieser Sendung mit diesem Psalm 23.
Herr Papenkort, ganz herzlichen Dank, dass Sie wieder bei uns waren, dass Sie mit uns die Schrift ja ausgelegt haben und wieder ja uns Mut gemacht haben, einfach mal es zu wagen, darüber zu reflektieren, was spricht denn Gott zu mir. Herr Papenkort, ganz herzlichen Dank.
Gerne, Herr Müller.
Wer mit Michael Papenkort Kontakt aufnehmen will, vielleicht möchten Sie ihn einladen in Ihre Gemeinde oder in Ihre Jugendgruppe oder in eine Firmengruppe oder Sie möchten ein Seminar mit ihm abhalten. Kontakt mit Michael Papenkort können Sie über die Webseite von ihm bekommen, www.icpe.de, www.icpe.de oder Sie gehen auch zum Radio Horeb Hörerservice, dort sind auch die Kontaktdaten von Michael Papenkort hinterlegt. Wenn Sie die Sendung in voller Länge hören wollen, Sie haben erst später zugeschaltet oder sind durch unser Sendegebiet durchgefahren mit dem Auto und haben nur einen Teil davon gehört, in unserem Nachtprogramm wird diese Sendung wiederholt ab 22 Uhr. Oder Sie können sich auch eine CD dieser Sendung kostenlos telefonisch bestellen unter der Rufnummer 08323 967 5120. Oder Sie gehen auf die Website von Radio Horeb, www.horeb.org, gehen zum Programm des heutigen Tages, schauen sich, scrollen runter bis zur Sendung, die Sie gerade gehört haben. Der Herr ist mein Hirte, Psalm 23 als Lebensentwurf, da ist das CD-Symbol, draufklicken und dann können Sie einfach online bestellen. Oder wenn Sie noch versierter sind, können Sie sich auch diese Sendung als Podcast herunterladen. Ihnen allen einen gesegneten Tag. Es verabschiedet sich Dominik Miller.